auf der anderen Seite dachte ich mir, eigentlich ist das alles das ABC. Der Anfang der Dinge. Und oft wollen wir schon die komplizierten Sachen und die großen Sachen, aber wir wissen das ABC nicht so richtig. Und das ist nicht gut. Gut ist, wenn wir ganz genau wissen, wer wir sind. Stimmt's? Der Anfang des Bösen ist die Zerstörung der Identität. Wir wissen nicht, wer wir sind. Und wir wissen auch nicht, wer Gott ist. Das hängt ja miteinander zusammen, habe ich euch gestern gesagt. Je näher du Gott kommst, je mehr du ihn erkennst, je mehr erkennst du auch dich selbst. Er ist wie ein Spiegel. Spieglein, Spieglein. Wer bin ich? Und du kannst das nicht aus einem Buch lernen, du kannst das nicht durch Studieren rausfinden. Du brauchst einen Blick in diesen Spiegel. Wir sind geschaffen in seinem Bild. So, wir spiegeln uns in ihm. Und wenn wir diese Spiegelung, wenn wir diesen Anblick verlieren oder nie gewinnen, werden wir auch nie wir selbst. Das ist das Tragische. Aber das Wunderbare ist, dass wir auch durch Jesus genau da wieder anknüpfen können. Wir gehen mal ganz an den Anfang hier, 1. Mose. Da wird uns das ja gesagt, wer wir eigentlich sind. Und Gott sagt von sich selber, ja, ich bin sein Name. Wie soll ich denn den Israeliten sagen, fragt Mose. Was soll ich ihnen sagen? Wer hat mich geschickt? Und dann sagt Gott zu ihm, ich bin der ich bin. Und ich bin, das ist wichtig. Also wir haben oft natürlich so ein Gottesbild von Gott war einmal und er hat auch früher ja viele gute Dinge gemacht und er kommt auch mal wieder und dann werden wieder viele große Dinge geschehen, aber jetzt nicht. Und das ist nicht wahr. Gott ist, er ist immer in der Gegenwart. Er ist gegenwärtig, wenn du nur auch gegenwärtig wärst und nicht so sehr beschäftigt wärst mit der Vergangenheit, die dir diktieren will, wie dein Morgen auszusehen hat. Und nicht so sehr wärst in den Sorgen um die Zukunft, die dir auch schon sagen wollen, wer du bist und was du zu tun hast. Ja, und weil Gott ist, sind auch wir. Sehr wichtig, unser Sein leitet sich ab von seinem Sein. Gott ist. Und er wird sein, alles und in allen. Schönes Wort, ne? Gott wird sein, alles und in allen. So, denn er ist das Sein und alles, was außerhalb von Gott ist, das ist gar nicht. Das tut nur so. Ja, also hier in 1. Mose, habt ihr das schon gefunden? Das ist noch nicht leicht zu finden. Da heißt es doch dann, lasst mich schauen. Der Vers 28. 1. Mose 1, 28. Ich habe hier die Elberfelder Übersetzung. Kann sein, dass wir hier 20 verschiedene Übersetzungen haben. Vielleicht frage ich auch mal den einen oder anderen, wie das bei seiner Bibel steht. Also ich bin hier ganz altmodisch mit Elberfelder. So, gut. Also erstmal heißt es in Vers 26, wenn wir mit 26 anfangen. Vers 26 hier. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und da heißt die Anmerkung, nach unserem Abbild oder nach unserem Aussehen. So, also sehr wichtig, wir sind gemacht in seinem Bild, wir sind wie er. Und wenn wir ihn anschauen, dann erinnern wir uns wieder und dann kommt das wieder heraus, dass wir eigentlich so sind. Und zwar wirklich, nicht aufgesetzt, nicht anerzogen, nicht irgendwie durch lange kirchliche Sozialisation irgendwie gewonnen, sondern wir erkennen in Gott uns selbst. So wichtig. Wenn du dich selber suchst, und ich hoffe, jeder von euch tut das, und stellt diese Frage, wer bin ich eigentlich? Dann dann brauchst du diesen Anblick von ihm, sein Angesicht. Und die Bibel ist voll von dieser Theologie, das Angesicht des Herrn. So, und wir wollen ihn anschauen, von Angesicht zu Angesicht. Und wir hatten diesen wunderbaren Segen gelesen, dieser aaronitische Segen, das ist in 4. Mose 6, 22, ab Vers 22. Ihr seht schon, läuft ein bisschen Bibelarbeit hinaus. Und da heißt es, und der Herr redete zu Mose und sprach, sag zu Aaron und zu seinen Söhnen, sprich, so sollt ihr die Söhne Israel segnen, sprecht zu ihnen. Aha, Segen transferiert sich durch Sprechen. Sag es, auch ihr liebe Männer habt einen Mund und ihr könntet sprechen. Manchmal sprechen Männer sehr wenig und manche Frauen beklagen auch, mein Mann redet so sehr wenig und er überlässt das Reden so ganz mir. Und das ist nicht so gut. Ja? Auch die Männer müssen ihren Mund aufmachen und sagen und sprechen, wie die Dinge sein sollen. Das ist Segnen. Der Herr sprach, es werde Licht. Und seine Männer sagen über ihre Familien, es werde Licht. Hey, wir könnten es ihm gleich tun. Ganz einfach nachsprechen. Das wäre nicht übel. Aber wenn wir das nicht sagen, kann es sein, dass es dunkel bleibt. Und dann kannst du das nicht auf deine Kinder abwälzen, auf deine Frau abwälzen, auf die Umstände abwälzen, auf die Arbeit abwälzen, auf den Teufel abwälzen. Wir tun dem Teufel manchmal echt Unrecht. Denn vieles ist nicht er, sondern unsere Nachlässigkeit zu segnen. So sollst du die Söhne Israel segnen, sprich zu ihnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Kannst du auch sagen, oder? Über deine. Der Herr segne dich und behüte dich. Sag es über deine Familie. Der Herr segne und behüte dich. Lass es mal zusammen sagen. Stell dir vor, deine Familie. Heb deine Hand über deine Familie. Du hast ja auch Hände zum Segnen. Der Herr segne und behüte dich. Nochmal. Der Herr segne und behüte dich. Und nochmal. Der Herr segne und behüte dich. Amen. Geht doch. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Da ist das Angesicht. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und er sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So sollt ihr meinen Namen auf die Söhne Israel legen. Interessante Formulierung, ne? So sollt ihr meinen Namen auf die Söhne Israel legen und ich werde sie segnen. Na, und jetzt gehen wir weiter und springen nach 2. Korinther 3. Wichtig bei diesem aaronitischen, diesem Aaron-Segen, den haben sich also nicht Menschen ausgedacht, diesen Segenspruch, ne? Das ist einer von Gott selber. Der ist also ganz okay, der ist also ganz richtig, den können wir ruhig auch in den Mund nehmen. Und vielleicht merkt ihr, wie der Heilige Geist das macht. Ihr fangt zum Beispiel an, diesen aaronitischen Segen, diese Worte über euer Haus, über eure Familie zu sagen. Und dann sagt ihr es erst das zweite Mal und es ist schon mit ein bisschen mehr Zuversicht. Beim dritten Mal habt ihr schon ein bisschen, oh, das ist richtig gut, ne? Da kommt so ein bisschen mehr Kraft in eure Stimme, so als würdet ihr das womöglich wirklich glauben. Und so, wenn ihr dabei bleibt, dann wird der Heilige Geist auch euch helfen, dass ihr diese Worte anfangt zu singen. Schon erlebt? Ihr fangt an, irgendwie, das will gesungen werden und das will so sich in euch bewegen und das möchte euch bewegen und das möchte immer größer werden. Und dann fallen euch dazu auf einmal noch weitere Segnungen ein, die sich davon so ableiten und dann wird das immer größer. Und so macht das der Heilige Geist. Ihr fangt an mit dem Wort, nüchternem Wort, aber dann wird dieses Wort durch den Heiligen Geist belebt. Und es wird euch ganz zu eigen und auf einmal ist es ganz bei euch und auf einmal spricht es durch euch und ihr merkt, wie es Kraft hat. Das könntet ihr einfach machen, jeden Tag für eure Familie, oder nicht? Ja, aber, kein Ja, aber, bitte keine Ausreden. Wir können das tun, weil wir Menschen sind. So, und jetzt hier in 2. Korinther 3 haben wir jetzt wieder wunderbar natürlich diese Worte ab Vers 17, 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so auf diese Weise verwandelt in sein Bild. Wir sind ja geschaffen in seinem Bild. So werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. So, ich habe vorhin in so ein kleines Heftchen da im Buchladen gesehen, da ging es so um die Gaben des Geistes. Das war so ein Faltblatt. Und ich habe dann mal kurz da reingeguckt und dann wurde so aufgeführt, was so die Aufgaben des Heiligen Geistes sind. Leider war dieses hier nicht dabei in der Auflistung. Der Heilige Geist öffnet unsere Augen, dass wir ihn sehen. Das ist seine Hauptaufgabe. Jesus sagt, der wird mich offenbaren. Er wird euch das, er nimmt von mir und er zeigt euch das. Er ist der Mittler. Er deckt uns das Angesicht auf. Das Angesicht war verdeckt. Vorher ist hier die Rede von Mose, wo sie die Decke auf sein Angesicht gelegt haben, weil sein Heiligenschein zu doll geleuchtet hat. Als er von dem Berg runterkam und so, wir stellen uns das so mit unseren mittelalterlichen Vorstellungen so vor, dass da so ein bisschen blasser Schimmer auf dem Angesicht von Mose war. So war es nicht, ne? Sondern dieser Glanz war sehr mächtig, ne? So, dass die sich fürchteten. Ich weiß ja nicht, wie jemand glänzen muss, dass es dich mit Furcht erfüllt, ne? Und du denkst, das ist ein Alien oder was? Was ist denn hier passiert? Das habe ich ja noch nie gesehen, ja. Und so leuchtete er und dann haben sie dann Decken auf sein Angesicht getan, damit sie diesen Glanz und dieses Leuchten nicht sehen müssen. Das ist eine seltsame Maßnahme, ne? Die Herrlichkeit war ihnen unheimlich. Wir haben heute in der Kirche auch ein Problem mit der Herrlichkeit, ja? Die Kirche möchte oft die Herrlichkeit dosieren. Ja, so ein bisschen ja, aber doch nicht, dass jemand erschreckt. Aber wenn dieser volle Glanz dann mal kommen würde, wäre es wahrscheinlich ziemlich erschreckend. Es wäre ziemlich hell dann, ziemlich herrlich, ja. So, wir haben, und das ist etwas, was ich euch auch sagen muss, wir haben uns als Kirche dran gewöhnt, dass wir mächtige Dinge sehr klein schneiden, sehr runter schneiden. So. Das ist wie mit Pfingsten. Ne? Am Pfingsten fiel das Feuer des Heiligen Geistes doch auf die Jünger. Aber alle Zeichnungen, die wir kennen, da ist dieses Feuer so ein kleines, kerzenflammengroßes Flämmchen, das auf unglaublich fromm aussehende, mit wallenden Bärten auf solche Männer kommt. Und Jesus sagte mir, ihr habt ein Problem damit, ihr macht solche Ereignisse zu klein. Der Heilige Geist ist in Wahrheit ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Da steht ein Wind fuhr in das Haus. Das hat man schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Das ist ein Sturm in das, ein Brausen wie von einem gewaltigen Wind erfüllte das Haus und dann kam dieses Feuer und dann lief die ganze Stadt zusammen. Aha, da lief die ganze Stadt zusammen. Kannst du dir mal überlegen, was passieren müsste, dass deine ganze Stadt zusammenläuft? Also ob da so ein paar kerzengroße Flämmchen auf ein paar fromme Männer in irgendeinem Obersaal, also ob das wirklich deine ganze Stadt auf die Beine bringen würde, kann ich mir nicht vorstellen. Und so, wir haben diese Dinge so klein gemacht, so klein, so zu Filzbildern im Kindergottesdienst, so klein haben wir das gemacht. Aber in Wahrheit war es mächtig und war es groß und du kannst dir überlegen, was eigentlich passieren müsste, dass hier deine Stadt zusammenläuft. Jesus hat mich das gefragt, er hat mich gefragt, sag mir, was muss passieren, dass dein Ort zusammenläuft? Und ich war ratlos. Ich dachte mir, ich weiß nicht, ich müsste einen Komet einschlagen oder was, ich weiß, das müsste passieren, um die ganze Stadt zu mobilisieren. Das muss ein großes Ding sein. Das gleiche mit Sinai. Gott kam in diesem Feuer auf den Sinai, wo Mose drin war. So. Ja, wie stellen wir uns das vor? Wir haben wieder diese mittelalterlichen Bilder. Da ist so der Berg und da ist da oben da so ein bisschen Rauch drauf. Und das ist so viel zu klein. Ja? Gott kam auf diesen Berg. Das war sowas von ehrfurchtgebietend, dass dieses ganze Volk, der überhaupt nicht wagte, überhaupt da in die Richtung sich zu bewegen. Ne? Dann haben sie klugerweise sich beschlossen, wir gehen da auch gar nicht hin. Ne? Wir schicken Mose. Also, diese Herrlichkeit ist uns denn doch ein bisschen zu, also, da geht ja gar nicht. Ne? Und dann haben sie also Mose vorgeschickt und Mose hat da ja nicht nur diese Tafeln mit den 10 Geboten empfangen, er hat dort oben ja auch diese Stiftshütte gesehen, nach dem Vorbild sollte die dann unten gebaut werden. Also Mose hat viele Dinge in dieser Herrlichkeit gesehen. Und Gott hat ihm vieles mitgeteilt von Angesicht zu Angesicht. An einer anderen Stelle heißt es, Mose war in der Stiftshütte und Gott kam in dieser Wolke hernieder auf die Stiftshütte und er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie mit einem Freund. Sollte Gott Freunde suchen? Ja, Jesus sagt mal zu den Jüngern, ich habe euch Freunde genannt. Und er begründet es damit, dass er sagt, euch habe ich meine Geheimnisse erzählt. Wem erzählst du deine Geheimnisse? Nur deinen Freunden. Den echten Freunden, wenn du welche hast. Denen würdest du deine Geheimnisse erzählen. Und das ist eine ganz intime Sache. Wem kann man seine Geheimnisse erzählen? Kann Jesus dir seine Geheimnisse erzählen? Hast du mal Zeit dafür? Ja, aber nur noch eine halbe Stunde, dann, du weißt ja, Jesus, ich habe nicht viel Zeit. Ja, das ist einfach so, ne? Ich weiß nicht, ob Jesus dich dann mal rufen könnte auf den Berg und du sagst, ich habe nur eine halbe Stunde und er sagt, ich habe 40 Tage. Was machen wir dann? Ja, bleiben wir unten, geht ja nicht. Schicken wir einen Arbeitslosen, einer, der Zeit hat. Wir haben ja keine. Also das ist für uns eine unglaubliche Herausforderung. Die heiligen Dinge brauchen ihre Zeit. Und wir haben keine Zeit. Und dieser Vers hier, also wunderbar, wir schauen seine Herrlichkeit an, wir schauen ihn an. Und das ist, was der Heilige Geist tut. Er deckt uns das Angesicht Gottes auf, er deckt uns seine Herrlichkeit auf. Wir können direkt kommen, wir können wie Mose von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden. Und diese Nähe, und das ist, was ich euch gestern natürlich auch gesagt habe, diese Nähe ist es, worum es geht. Komm nur etwas näher. Und wir können immer noch näher kommen, auch wenn wir schon näher sind vielleicht wie manche anderen, wird der Heilige Geist uns immer motivieren, noch etwas näher zu kommen. Komm noch näher. Und dann werden wir weiter verwandelt, tiefer verwandelt, umfassender verwandelt in sein Bild. Und diese Verwandlung, damit werden wir auch wir selbst. Wir werden von den Karikaturen wieder zu den Echten, zu wirklichen Menschen. Alle Brüder werden Menschen. Kennt ihr dieses Wort? Das heißt eigentlich, alle Menschen werden Brüder. Ne? Ich habe das umgedreht und gedacht, das ist doch schön. Alle Brüder werden Menschen. Lasst uns Menschen werden. Es hat ja jemand so eine Weihnachtskarte entwickelt und hat gesagt, lasst uns machen wie Gott, lasst uns Menschen werden. Ja, auch Gott wurde Mensch. Und das ist so wichtig. Er weiß, wie Mensch sein geht. Er weiß, wie das ist. Und wir wissen es nicht. Und unsere Schule hat es uns auch nicht beigebracht in aller Regel und wir wissen gar nicht, wie Menschsein geht. Und es ist gut, wenn wir zugeben, wir haben echt keine Ahnung. Wir wissen das nicht. aber wir wollen Menschen werden. Und das Erste ist, dass wir wieder an den Anfang zurückkehren. Und ich habe euch diese Bibelstellen gesagt, dass ihr seht, im Neuen Testament geht es darum, dass wir wieder zum Anfang zurückkehren. Dass wir wieder anknüpfen an dem, was wir verloren haben. Am Anfang war es so, das wurde durch die Sünde verloren. Jesus hat die Sünde beiseite geschafft, um jetzt wieder anzuknüpfen an die ursprüngliche Berufung des Menschen, die ursprüngliche Herrlichkeit, das ursprüngliche Bild. Sehr wichtig in dem Sinne ist das alles eine große Linie durch die ganze Schrift von A bis Z. Habt ihr gemerkt, ganz am Ende in der Offenbarung, ganz am Ende, da kommt dann diese Stadt aus dem Himmel runter. Hm? Was ist in der Stadt? Der Baum. Da ist wieder der Baum des Lebens. Ist der nicht auch ganz am Anfang? Ne? Der Baum des Lebens am Ende ist wieder. Ne? Das Ende ist der Anfang. So. Ja. Also, ganz, ganz wunderbar. Das Erste, das ist also das Erste, was für uns wichtig ist und das Erste, was das Böse dir nehmen will. Dass du Gott niemals anschauen kannst. Nur durch religiöse Verzerrungen, nur durch irgendwelche Kulte, durch irgendwelche ja, andere Instanzen, ja, die dir sagen, wie der ist. Aber der Heilige Geist, er ist in Wahrheit von Gott gesandt, damit wir diese Offenbarung empfangen von ihm direkt. Dass wir ihn direkt sehen können, dass der Schleier auch von uns genommen wird und wir ihn direkt sehen können. Und am Anfang halten wir von diesem Anblick nur wenige Augenblicke aus und mit der Zeit wird es besser. Dann können wir das länger ertragen und länger aushalten. Da können wir länger in dieser Gegenwart bleiben, die uns verwandelt. Wenn wir durch diese Verwandlungsprozesse gehen, sind wir oft sehr müde. Und es ist keine Krankheit und es ist keine, weiß ich nicht, Frühjahrsmüdigkeit oder so. Es ist, sondern es sind in dir drin, gehen sehr intensive Prozesse vor sich. Und die kosten Kraft. Die kosten Kraft. Ja? Die darfst du darfst auch mal müde sein. Es gibt so eine falsche, so eine böse Müdigkeit. Es gibt auch eine gute Müdigkeit. Und wenn wir so zu Gott kommen, wenn seine Herrlichkeit kommt, dann kann es sein, dass du so müde bist, sowas von müde, weil diese Zurückverwandlung in sein Bild ist eine tiefgreifende Sache. Tiefgreifend und umfassend. Das ist keine Kleinigkeit. Ja, und am Ende sollst auch du leuchten wie Mose. Wie wäre das? Du bist ein Erleuchteter, eine Erleuchtete. Und von dir geht Energie aus, Kraft geht von dir aus. Statt dass du ein Kraftsauger bist, der seine Umgebung leer saugt. Kennt ihr solche Menschen, die Kraftsauger sind? Du bist da 10 Minuten und schon bist du müde. Das ist die schlechte Müdigkeit, ja. So, deine Energie wird abgesaugt und wenn der Besuch vorbei ist, denkst du dir, oh, wie habe ich das überstanden? Was ist überhaupt nur passiert? Ich war nur noch am Gähnen und ja, da wurde die Kraft abgesaugt. Aber der Heilige Geist, er möchte uns Kraft geben. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen sein wird, Apostelgeschichte 1,8, werdet ihr Kraft empfangen. Und wir können so viel mehr Kraft empfangen, oder? Mann, wir könnten Powerhäuser sein, wir könnten so viel Kraft brauchen, ja. Und die wird uns da verheißen. Der Geist bringt diese Kraft mit, dass wir seine Zeugen sind, zu Hause und in Samaria, in unserer Umgebung, bis an die Enden der Welt. Das ist ja schon ganz schöne Power, oder? Dass dein Einfluss bis an die Enden der Welt reicht. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Aber so ist es gedacht. Ist ja nicht deine Idee. Es ist Gottes Idee, dass dein Einfluss durch die Kraft des Heiligen Geistes bis ans Ende der Welt wirkt. Schön, oder? Also gehe ich davon aus, meine Bücher werden irgendwann auch nochmal bis ans Ende der Welt gehen. Warum denn nicht? Ja, genau. Okay, schauen wir ihn an, werden wir verwandelt. Transformation, Verwandlung. Wichtiges Thema in der Schrift. Veränderung ist was anderes wie Verwandlung. Du kannst ja an deiner Veränderung arbeiten und dann bist du vielleicht ein bisschen verändert, aber gar nicht verwandelt. Es ist nicht dasselbe, ob wir verändert werden oder verwandelt. Verwandlung, das ist so die Raupe zum Schmetterling. Ja. Die Raupe ist nicht darum bemüht, die christliche Raupe meine ich, eine bessere Raupe zu werden. Lasst uns bessere Raupen werden, sagte die Gemeinde der Raupen. Lasst uns gute Raupen werden, mit Gottes Hilfe. Jetzt haben wir auch eine Planierraupe, ja. Und dann kommt es ganz anders. Diese Raupe, der wird es irgendwann irgendwie ganz komisch und sie fühlt sich überhaupt nicht wohl. Und ihre Mitraupen beten intensiv für sie, dass sie wirklich auf die Reihe wiederkommt und dass sie wirklich nicht abfällt und dass alles in Ordnung kommt. Und aber mit der Raupe wird immer schlimmer, die zieht sich zurück, die isoliert sich. Jetzt wirklich hat die Gemeinde große, große, große Sorgen. Ja, und dann verschwindet die irgendwie irgendwo und ist da in ihrem Kokon in der Dunkelheit und löst sich auf. Na hurra, und das soll von Gott sein. Ja, aber das ist die Verwandlung, ne? Das Alte muss sich auflösen. Das Alte hat für das Neue geht nicht, ne? Und das Alte wird aufgelöst in seine Bestandteile. Und so empfinden alle Christen, die den Weg der Verwandlung gehen. Sie haben diese Phasen, in denen haben sie das Gefühl, ich werde komplett aufgelöst. Ich löse mich in meine Bestandteile auf. Was passiert mit mir? Hilfe! Und der Heilige Geist sagt, bleib schön im Kokon, bleib schön in der Auflösung. Erst muss alles aufgelöst sein und das ist dieses Sterben, wir fühlen. Man kann sagen, die Raupe stirbt in diesem Kokon. Da bleibt ja gar nichts von übrig. Und dann, wunderbarerweise, setzen alle diese Stoffe sich neu zusammen. Keiner weiß, wie dieses Geheimnis funktioniert, wie das geht. Da ist die Wissenschaft, die sagt immer, sie weiß alles, aber sie weiß so viel auch nicht. Ja, und wie das also geht, dass aus dieser Raupe dann ein komplett anderes Tier wird, das ist also ein großes Geheimnis. Und das alles braucht seine Zeit und da muss man auch nicht eingreifen. Wenn man jetzt versucht, dem werdenden Schmetterling da rauszuhelfen, dann ist schon vorbei. Ne? Manche wohlgemeinte Hilfe ist zerstörerisch, ja, ist nicht gut. Man muss manche Leute auch lassen in ihrem Leid und sagen, ja, das ist jetzt so. Geh da durch. Vielleicht ist es nicht vom Teufel, sondern von Gott. Und vielleicht ist es eine Phase der Verwandlung. Am Ende wirst du dankbar sein, wenn du fliegen kannst. Ja, und dann kommt dieser Schmetterling da raus und dann die Raupen sagen, wir kennen dich gar nicht wieder. Du bist keiner mehr von uns. Du siehst so anders aus. Ja. Vom Kriechen zum Fliegen ist das Motto. Könnt ihr euch aufschreiben, vom Kriechen zum Fliegen. Das ist der Weg. Ne? Ja, der Schmetterling ist aber doch noch nie geflogen. Woher weiß der, wie das geht? Und er weiß selber nicht, woher er das weiß. Aber er tut es. Und er fliegt. Und er kann in einer Stunde so weit fliegen, wie die Raupe ihr Leben lang nicht kriechen kann. Das nehmen manche Raupen den Schmetterlingen übel. Du willst wohl was Besseres sein wie wir, ha? Und manche Schmetterlinge auch sind sowas von überredet von den Raupen, dass sie ihr Fliegen einstellen und sagen, ich versuche wieder Raupe zu sein. Alle erwarten von mir, Raupe zu sein. Da kann ich ja kein Schmetterling sein. Ich würde ja fliegen, wenn die anderen es auch täten. Dieser Anpassungsdruck. Ne? So, man passt sich an, man will dazugehören. Aber wenn du durch solche Verwandlungsprozesse gehst, kann es sein, dass du dann auch mal nicht dazugehörst, sondern ausgesondert wirst. Es gibt eine wunderbare Stelle auch, wo Jesus auf diesem Berg der Verklärung geht. Ihr kennt die Geschichte. Da nimmt er 3 von seinen Jüngern beiseite. Ah. So, also hier sind die anderen, die sind ja da in dem Tal und kämpfen da rum und mit den Dämonen und sind da also schwer zu Gange und erzielen keine guten Ergebnisse und so. Und Jesus nimmt aber diese 3 Jünger, nimmt er beiseite und geht mit ihnen auf diesen Berg. Und vielleicht kommt die Zeit auch für dich, dass Jesus dich beiseite nimmt und er geht mit dir auf den Berg. Und auf diesem Berg wurde das Angesicht von Jesus, steht da, verändert. Besser übersetzt wäre verwandelt. Ja. Da heißt es, sein Angesicht wurde leuchtend wie die Sonne. Ich weiß ja nicht, wie du dir das vorstellst. Wieder die Kinder, Bibeldingens, Bücher, wie die das darstellen. Ne? Also da steht wie die Sonne. Also ganz schön hell. Ne? Also so ein bisschen Glanz und so ein blasser Heiligenschein. Nein, 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 er wurde wie die Sonne. Und seine Kleider weiß und durchscheinend und also unglaublich diese Verwandlung, die da geschehen ist. Und die Jünger, Petrus war dabei, selbst der, ich meine, der hatte dann auch noch eine Idee und so. Und aber dann kam auch noch diese Wolke, ne? Diese lichte Wolke. Und Gott sprach aus dieser lichten Wolke so, das ist mein Sohn, hört auf ihn. Und jedenfalls dann waren sie sowas von überwältigt, steht da, dass sie zu Boden gingen, die Jünger. Auch Petrus hat dann geschwiegen. Und waren völlig überwältigt davon. Und das ist wichtig, immer wieder, wir sind mit Jesus oft schon so fertig. Stimmt das? Wir haben so unser Bild von Jesus. Hatten die vielleicht auch. Und jetzt hat Jesus sie mitgenommen und ihnen etwas von sich gezeigt, das haben sie aber noch nicht gekannt. Ne? Das hat ihr Bild gesprengt. Sehr wichtig. Auch unsere Bilder müssen gesprengt werden. Wir sehen dann in Offenbarung 1 wiederum, da ist auch ja dann Johannes. Johannes war auch auf dem Berg der Verklärung dabei. Jetzt sieht er Jesus im Himmel. Und tatsächlich sieht Jesus jetzt gar nicht mehr so aus wie auf Erden. Ne? Also er läuft da nicht mit Sandalen und wie im Jesusfilm und so läuft er da durch die Gegend mit eben dem blassen Heiligenschein, so ein bisschen auch blasser Jüngling, der alle segnet. Wir haben solche Filme und solche Bilder, sondern er sieht Jesus wiederum sowas von mächtig, und wie er gekleidet ist und in der Mitte dieser 7 Leuchter und seine Stimme ist wie diese mächtigen Wasser und jedenfalls der Anblick von Jesus ist so dramatisch, dass er, steht da, wiederum zu Boden ging wie tot. Reißt Jesus heute noch jemanden in unseren Gemeinden vom Hocker? Nee. Wir wissen ja, wie der ist. Wahrscheinlich tut der auch gar nichts. Wir sitzen hier und wiederholen den Gottesdienst vom letzten Mal. Und vom letzten Mal und vom letzten Mal und vom letzten Mal. Immer dasselbe. So ist Jesus bestimmt, genau so. Ja, dann legt Jesus seine Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Ja, das ist immer ein guter Anfang, fürchte dich nicht. Die Entängstung ist immer sehr wichtig, dass wir uns nicht fürchten. Jesus will uns sich selbst in einer Art und Weise zeigen, die unsere Furcht überwindet. Glaubst du das? Da ist die Furcht und die Furcht ist so mächtig und sie steht so mächtig auf. Die Probleme hatten wir ja gestern und die Sorgen und so weiter. Das ist alles so, das sieht aus wie Goliath. Ich habe hier auch so ein Bild, müssen wir gleich mal einblenden von Goliath. Und jetzt brauchen wir eine Offenbarung von Jesus, die größer ist wie diese Furcht. Amen. Bist du also bedrängt von lauter Problemen, bist du überwältigt von irgendwelchen Nachrichten, diese Schwierigkeiten, jene Schwierigkeiten, dann brauchst du eine neue Offenbarung von Jesus. Du musst ihn sehen, dass er mächtiger ist als das. So, und das ist sowas von wesentlich, ja. Ich habe festgestellt, uns haut Jesus nicht vom Hocker. Wir sind so fertig mit ihm. Wir haben so festgelegte Bilder. Wir meinen schon, wir wüssten, wie der ist, aber in Wahrheit haben wir keine Ahnung. Und in Wahrheit ist er so viel größer und wir brauchen immer wieder mal eine Offenbarung von ihm, die uns aus den Socken haut, die uns zeigt, wir haben ihn schon wieder in so eine kleine Box gesperrt, in so eine religiöse Idee. Und das Gleiche machen wir mit Gott, aber das machen wir auch mit Menschen. Wir sind im Hauskreis und dann meinen wir nach 5-mal Hauskreis, wir wissen schon, wie die anderen sind. Du weißt aber ja doch nach 50 Jahren noch nicht mal, wer du selber bist. Und dann meinst du, du weißt, wer die sind. Und weil du das meinst, weil du meinst, du wüsstest, bist du durch dieses Bild festgelegt. Weil du meinst, du wüsstest. Und wenn du nicht mehr meinst, du wüsstest, werden in deinem Hauskreis große Wunder geschehen. Ja, weil das Bild wird niedergelegt, das Bild wird gesprengt, dein Bild, dein kleines, enges Bild, in dem du meinst, du wüsstest schon, wie die alle sind. Immer wieder sagt mir das Jesus, wenn ich in den Gebetskreis gehe, meinen Gebetskreis, dann sagt er mir, kenne sie nicht. Kenne sie nicht. Sonst bist du schon so festgelegt und du meinst, du weißt genau und die Schwester betet immer so und der Bruder ist ja immer so und schon sind wir wieder in einer Wiederholungsschleife, wie mit den Gottesdiensten, immer gleich, immer gleich, immer gleich. Was kann denn das mal durchbrechen? Indem wir diese Bilder, diese Götzen, diese Bilder niederlegen. Wir wollen diese Bilder nicht. Wir wollen ihn anschauen und wir wollen verwandelt werden in sein Bild. Und Jesus ist lebendig, Gott ist lebendig. Er ist nicht immer gleich. Etwas, was lebendig ist, ja, das ist ja dynamisch, das ist ja in Bewegung. Ja. Das ist nicht immer gleich. Etwas, was immer gleich ist, ist eindeutig nicht lebendig. Ne? Das ist tot. Das ist immer gleich. Wollen wir eine lebendige Kirche oder eine tote? Die tote Kirche ist davon gekennzeichnet, alles immer gleich. Das ist das Kennzeichen. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Jesus sagt in Offenbarung zu einer Gemeinde, du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Das sagt Jesus. Ich meine, wir können sowas nicht über dieses Urteil über eine Gemeinde sagen, aber Jesus schon. Und er sagt es dazu einer Gemeinde. Du hast den Namen, aber ist nicht. Da steht Leben drauf, aber es ist tot drin. Und der Tod ist davon gekennzeichnet, da rührt sich nichts mehr. Ne? Ich habe im Krankenhaus gearbeitet, ich habe Leute gesehen, die gestorben sind und Jesus hat mich mal gefragt, du bist doch Krankenpfleger, du müsstest den Unterschied zwischen einem Lebenden an einem Toten eigentlich kennen. Und der Tote zum Beispiel, den kann man ansprechen, wie man will, der gibt keine Antwort. Das ist eine Klage vieler Christen von ihrer Gemeinde. Ich kann hier sagen, was ich will, da kommt keine Resonanz, da kommt keine Antwort zurück. Ja, irgendwie, da kommt nichts, da kommt einfach nichts. Ja, aber wenn etwas tot ist, antwortet es nicht. Kann ja auch nicht. Und dieser Tote, der atmet nicht. Da ist kein, wird nicht geatmet. Der Geist ist der Atem. So, Gott atmet das Leben in den Menschen hinein. Und wo dieses Atmen aufhört, da ist ganz bestimmt der Tod eingetreten. Und interessanterweise, so ein Mensch, wenn er gestorben ist, der sieht ja noch eine ganze Zeit lang ganz lebendig aus. So, man guckt den an und man denkt sich, jeden Augenblick macht er doch wieder die Augen auf und irgendwie, so, das dauert so eine gewisse Zeit, bis man dann wirklich, wirklich erkennt, dass er tot ist. Nämlich dann, wenn so eine Steife eintritt. Der Tote wird ganz starr. Die Beweglichkeit hört ganz auf. Ja, und wiederum eine Gemeinde, wo die Beweglichkeit ganz aufhört, die ganz starr wird. Da muss man der Möglichkeit ins Auge sehen, vielleicht ist sie tot. Kennt ihr die Geschichte, reite kein totes Pferd? Ja, das ist also so eine Geschichte, wo man versuchen kann, ja, das tote Pferd doch als lebendig zu verkaufen und was man alles tun kann, um das irgendwie so zu tun, als ob. Aber besser wäre abzusteigen und zu akzeptieren, es ist tot. Ja, ist eigentlich nicht lustig, aber wir haben mit solchen Schwierigkeiten zu tun, ne? Dass wir auch manchmal Leben und Tod gar nicht mehr unterscheiden können. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild. So, das ist der erste Punkt. Wir sind geschaffen in seinem Bild und wir müssen ihn anschauen und er ist lebendig, er ist beweglich. Jesus war immer in Bewegung, Jesus war überhaupt nicht festzulegen, er hat die Dinge auch nie auf die gleiche Weise gemacht. Es war immer anders, er hat immer anders geheilt, er hat immer anders, ist er mit den Leuten umgegangen. Man kann ihn in gar keine Box sperren. Und Jesus hat gesagt, Leute, wenn ihr mich wollt, müsst ihr mitkommen. Dann müsst ihr euch auch bewegen. Ihr könnt nicht da sitzen bleiben und mich am Sonntag mal besuchen kommen. Also Jesus hat gar kein Jesuszentrum gegründet. Und dann konnte man am Sonntag schön dahin gehen und mal seinen Worten lauschen. Und dann ging man wieder nach Hause. So, Jesus hat überhaupt keine Besucherkirche gegründet. Glaubt ihr das? Wir schon. Wir betreiben Kirche als Besucherdings. Ne? Soll auch besucherfreundlich sein. Ne? Also Jesus ist überhaupt nicht besucherfreundlich. Wenn ihr das in den Evangelien lest, dann würdet ihr denken, also Jesus benimmt sich aber stellenweise extrem unchristlich. Und diese Bedingungen der Nachfolge und so, das ist ja also grausam geradezu, ja, was der für Ansprüche stellt, das kann man mit Besuchern echt nicht machen. Wir schon. Wir sind geschäftstüchtiger wie Jesus. Manchmal hat Jesus, als die Veranstaltung richtig gut lief, gesagt, ich muss jetzt gehen. Ich muss dann jetzt gehen. Und der Vater schickt mich auch noch zu anderen Orten. Und dann ist er da einfach gegangen. Ne? Also eine Katastrophe für die Veranstalter. Also mit Jesus war das sowas von schwierig. Ne? Der war auch überhaupt kein guter Kirchenbesucher. Wo der auftauchte, gab es nur Probleme. Ne? Und die Kirchenleitung, ich kann mir vorstellen, die Synagogenleitung, wenn die wussten, Jesus würde kommen in den Gottesdienst, oh, um Gottes Willen. Ne? Das wird Ärger geben, ohne Ende. Ne? Der wird die Füße nicht stillhalten. Der ist so ein schlechter Besucher. Der weiß sich nicht zu benehmen, der redet dazwischen, mitten in dem Ding steht er auf und sagt, jetzt lass uns was ganz anderes machen. Und das geht gar nicht. Und so hat man Jesus also regelmäßig rausgeworfen und ich fürchte, das alles ist heute noch ganz genauso. Daran hat sich ja gar nichts geändert. Ne? Weil wir wollen Jesus in unser Programm einfügen. Wir sind da schon ein paar tausend Jahre dran. Also wir wollen den unbedingt doch noch in den Griff kriegen. Dass der passt in unser Programm. Das ist so. Wir sind da, das ist immer noch die gleiche Geschichte. Wir wollen ihn passend machen. Und dann passt er nicht. Ne? Jesus passt in kein Programm. Wir haben die Gemeinde gegründet, haben gerade unsere Vereinssatzung da geschrieben, haben die Punkte, haben uns also festgelegt. Und dann kommt die Prophetie und Jesus sagt was ganz anderes. Ist das nicht sowas von typisch? Was macht man jetzt? Will man die Satzung ändern oder will man die Prophetie ändern? Vielleicht ändert man die Satzung einmal, weil der Aufwand ist so extrem groß, bis man das geändert hat und bis das Amt das alles wieder umgeschrieben hat und akzeptiert hat. Ist schon wieder ein Jahr rum. Ne? In diesem Jahr sind schon 10 Prophetien gekommen und jede wollte was anderes als das, was wir festgelegt haben. Ja, und auf die Länge macht es die Gemeinde in der Regel so, die Prophetie wird abgeschnitten, außer die passt. Also die passen, die es bestätigen, werden also hochgehalten und die Prophetien, die sagen, dass Jesus was anderes machen möchte. Das muss ja nicht mal eine Kritik sein, sondern einfach, ich will, dass ihr das und das. Das steht aber nicht in der Satzung. Das steht nicht in der Visionsbeschreibung. Ja, dann haben wir ein Problem, ne? Einer muss gehen. Einer muss gehen. Es kann nur einen geben. Es ist leider, ich meine, auch wiederum, ne, wir können darüber lachen, aber in Wahrheit ist genauso läuft das. Ne? Genauso läuft das. Und je mehr die Gemeinde sich festlegt, desto mehr so schreckliche Prophetien kommen. Und nachher sagt die Gemeinde, wir wollen diese Propheten, also wir, das wollen wir auch gar nicht mehr haben. Und wir werden die jetzt eisern kontrollieren. Und nur noch das, was passt, wird hier rausgegeben. Und das, was irgendwie nicht passt, das glauben wir nicht, dass das von Gott ist. Und so wird zensiert. Und so, ich habe mir oft überlegt, die 7 Cent schreiben. Stellt euch mal vor, eure Gemeinde würde so einen Brief kriegen. Liebe Gemeinde von sowieso. So spricht der Herr. Ihr habt den Namen, dass ihr lebt und seid tot. Wird die Gemeinde diesen Brief verlesen oder wird sie ihn nicht verlesen? Ich habe Jesus gefragt, Jesus, wie haben diese Gemeinden eigentlich reagiert, wo die diese Briefe gekriegt haben? Und Jesus sagte mir, es war noch rechtzeitig, dass sie die Briefe bekommen haben, aber die Neigung, sich von mir abzukoppeln und ihr eigenes Ding zu machen, war schon sehr fortgeschritten. Ja. Und das sind krasse Sachen. Jeder dieser Schreiben an die Gemeinden ist ja ein Bußaufruf. Ne? Höre, was der Geist der Gemeinde sagt, ne? Und tut Buße. Kehrt um und zurück zur ersten Liebe zum Beispiel und solchen Sachen. Ja. Und damit haben wir zu tun, ne? Dass Jesus eigentlich, du kannst Jesus fragen, Jesus, wenn du einen Brief an meine Gemeinde schreiben würdest, was würde denn da wohl drinstehen? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Jesus hat mit den Sendschreiben nicht aufgehört, glaube ich. Der will die immer noch verschicken an seine Gemeinden. Und dann ist die Frage, was dann da so drin steht. Und Jesus wird seinen Finger auf den Punkt legen, wo die Gemeinde abgewichen ist von ihm. Denn es geht alles um ihn. Ja. Krasse Sache. Gut, also wieder zurück zum Anfang. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Uns ähnlich, Menschen, die uns entsprechen. Wenn du anfängst, Gott anzuschauen und du wirst wie er, dann wirst du verwandelt von der Raupe in den Schmetterling. Dann wirst du dich so verändern, dass Leute sagen, ich kenne dich gar nicht wieder. Du hast dich ja so verändert. Und du fragst zurück, ist das gut oder schlecht? Ist das jetzt gut oder schlecht? Und wenn dein Leben aber in der Wiederholungsschleife ist und im Grunde ist, wenn du auf deine Wochen zurückschaust und denkst, jede Woche ist gleich, ich bin gefangen in einem, dass sich alles immer nur wiederholt. Das ist ein Symptom, das kritisch ist. Könnte sein, dass du dabei bist zu sterben. So, weil der Herr ist in Bewegung und der Geist ist in Bewegung. Der Geist ist wie der Wind, der weht, wie das Feuer, das brennt, wie das Wasser, das fließt. Da ist immer Bewegung. Jesus ist immer in Bewegung. Wir sagen, Jesus ist der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Aber Jesus war immer in Bewegung. Und man musste mitgehen. Ne? Oder man hat ihn verloren. Die Wolkensäule, ja, in der Wüste, die Feuersäule. So, Gott war immer in Bewegung und man ging mit oder man ließ es. Die haben erst gar keine Betonhäuser gebaut. Sondern haben sich da so Hütten gebaut, weil die wussten, wenn die Säule geht, müssen wir abbrechen. Und dann müssen wir gehen. Das ist ein Konflikt. Wir wollen gerne alles festgelegt haben, in Ordnung und klar und fertig. Und tot. Ja, etwas, was tot ist, kann man sehr gut verwalten. Max Frisch hat gesagt, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Ja, Problem, ne? Und manchmal die Gemeinden auch, wir wollen Mitarbeiter und da kommen Menschen. Oh. Ja, aber Gott macht Menschen. Gott ist im Geschäft, Menschen zu machen. Er macht Menschen. Punkt, aus, Ende. Und die sollen bei ihm sein und die sollen ihn anschauen und die sollen in seiner Nähe sein. Und dann werden die so Menschen, die im Kleinen sind, wie er Gott im Großen ist. Wunderbar. Ja, ich wurde gerade eben darauf hingewiesen, dass ja in diesem Buch Die Geisterstadt auch etwas steht über diese Geschichte, wo Jesus mich fragt oder mir sagt, ich wäre doch Krankenpfleger und sollte eigentlich wissen, woran man erkennt, dass jemand gestorben ist. Und der Markus wird uns das mal vorlesen wollen.
Also, ich darf mich kurz vorstellen. Ich heiße Markus Herbert. Durch dieses Buch, Die Geisterstadt, habe ich den Frank kennengelernt. Ich habe das bei Glory World, dem Verleger, mal gefunden, hat mich interessiert, der Titel. Dann habe ich das durchgelesen. Und dann dachte ich mir, wäre doch mal interessant, ob du den Autor nicht irgendwo im Internet findest. Ich habe ihn dann auf Facebook gefunden und habe eine Freundschaftsanfrage gestellt. Mach mehr so in Facebook. Und dann kam zurück, wer bist denn du? Da Facebook ja abgehört wird, wie wir alle wissen, sind wir dann auf E-Mail erst umgestiegen und irgendwann später haben wir uns dann persönlich mal kennengelernt. Indem ich mich darauf eingelassen habe, bin ich jetzt im Team von Frank. Ist das nicht super? Da ich Franks Webseite mache und Videos, mache ich gleich mal einen Werbeblog. Es gibt hier www.autor-frank-krause.de, da gibt es auch Kärtchen da hinten. Da kann man solche Seminare hier, die Audios sich mir nochmal anhören. Und es gibt jede Menge Videos, über 50 Stück mittlerweile, wo Frank Bücher vorstellt oder aus seinen Büchern vorliest. Und jetzt lese ich mal ein Stück aus dem Buch, weil ich dachte mir, dass er auch mal eine andere Stimme hört, wie nur die von Frank. Es geht hier um Leben und Tod. Woran merkst du denn, ob jemand lebt oder tot ist, fragt Jesus mit seinem strahlenden Lächeln Frank zurück. Das ist wieder so eine typische Jesus-Gegenfrage, die es mir nicht erlaubt, das Denken einzustellen und Jesus zu überlassen. Er weiß natürlich, dass ich in der Krankenpflege arbeite und dort schon viele Menschen habe sterben sehen. Der Unterschied sollte mir also hinlänglich bekannt sein. Das Lächeln Jesu ermutigt mich, meine grauen Zellen anzustrengen und über meine Erfahrungen nachzudenken. Einer der Unterschiede zwischen einem Lebenden und einem Toten ist, dass der Tote nicht reagiert. Er reagiert auf gar nichts. Man kann ihn ansprechen, ob laut oder leise, er wird keine Antwort geben. Übertragen auf eine tote Gemeinde würde das bedeuten, dass auch sie keine Antwort auf unsere Fragen gibt. Sie spricht einfach nicht mit uns. Sie kann uns gar nicht wahrnehmen. Andersherum würde eine lebendige Gemeinde einen ständigen Dialog mit Jesus führen und einen regen Austausch aller ihrer Glieder untereinander fördern, denn Leben ist Kommunikation. Wenn wir es noch genauer betrachten, würde eigentlich nicht sie diesen Dialog führen, sondern ihn würde Jesus durch sich führen lassen, denn er ist ja das Leben des Leibes und der Geist, der in ihr redet. Ein weiteres Kennzeichen des Todes ist, dass der Körper kalt und steif wird. Und es ist eine Tatsache, dass zahllose Gemeindeglieder genau in diesem Zustand ihre Kirche beklagen. Sowohl die menschliche Wärme als auch die lebendige Beweglichkeit fehlen. Die veranstaltete Nächstenliebe und frommer Aktionismus können nicht wirklich über den Tod hinwegtäuschen. Nimmt man die Veranstaltungen weg, bleibt kein lebendiges Beziehungsnetz davon übrig. Denn es war nur eine Farce und nicht Leben durch Jesu Gegenwart. Jesu Gegenwart in seiner Gemeinde ist nicht abhängig von Veranstaltungen, so wie meine Gegenwart in meinem Körper natürlich auch nicht davon abhängig ist. Abgesehen von der mangelnden Ansprechbarkeit, Kälte und Bewegungslosigkeit sieht eine Leiche allerdings zunächst einem Lebenden recht ähnlich. Zu Anfang mag es scheinen einer Schlafe nur tief. Aber nach und nach wird deutlich sichtbar, dass dem nicht so ist. Die Farbe verschwindet aus dem Gesicht und das Gewebe sackt in sich zusammen. Freilich kann ein geübter Bestatter den Zustand mit künstlichen Mitteln so geschickt kaschieren, dass man meint, Ein Gestorbener sehe richtig gut aus und geradezu wie das blühende Leben und werde sicher gleich aus dem Sarg aufsteigen. Viele Kulturen haben kunstvolle Behandlungen und Balsame entwickelt, um einen Toten zu konservieren und seinen Verfall aufzuhalten. Manche erstaunlich erfolgreichen Methoden verblüffen noch heute die Wissenschaft und stellen sie vor Rätsel. Genauso kommt es mir mit manchen Kirchen vor. Sie sind schon sehr lange gestorben und von Jesu Gegenwart gibt es keine Spur. Aber sie haben den Toten so gut geschminkt und so prunkvoll gekleidet, dass es den Anschein hat, da sei noch irgendwie Leben drin. Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden, wirft Jesus ein. Er ist ausschließlich am Leben interessiert und alles hat dem Leben zu dienen, so wie dein Körper ausschließlich deinem Leben dient. Alles, was die wahre Gemeinde tut, ist Ausdruck ihres Lebens, welches ich bin. Sonst ist es nicht meine Gemeinde, sondern die Gemeinde von irgendjemandem oder irgendetwas anderem und bringt diesen irgendjemand und dieses irgendetwas zum Ausdruck. Aber nicht mich.
Ja, wir wollen dennoch, hat mich eben auch jemand darauf hingewiesen, kein Gemeindebashing betreiben, sondern wir reden das alles, um die Heilung zu finden. Und die Heilung ist eben oft dieser zurück auf den Anfang. Ich glaube auch, dass jede Gemeinde durch solche Prozesse geht, dass Jesus sie immer wieder erneuert, immer wieder zurück auf Anfang. Das ist diese Frage nach der ersten Liebe, ne? Wo Jesus sagt, ja, der Gemeinde in Ephesus, das ist das erste Sendschreiben, er sagt, ich weiß, ihr habt viel gearbeitet. Ich weiß, es ist, er tut auch das nicht irgendwie, er sagt auch nichts Negatives drüber. Oder so. Er sagt, ich weiß, ihr habt echt viel gearbeitet. Echt gut. Aber ich habe gegen euch, dass ihr die erste Liebe verloren habt. Und das, was durch die viele Arbeit an erster Stelle auf der Strecke bleibt, ist die Liebe. Du hast keine Zeit mehr dafür. Da hast du viel zu tun. Das ist in allen Beziehungen so. Ne? Auch in der Familie, auch in der Ehe. Die viele Arbeit, nimmt den ganzen Raum ein und die Liebe braucht Zeit, braucht Aufmerksamkeit, braucht Wachheit, braucht Sensibilität. Und das wird durch die viele Arbeit wie ausradiert. Du bist dann müde, du bist dann genervt, du hast so viel gearbeitet. Und dann bleibt die erste Liebe auf der Strecke. Und Jesus sagt dann dieser Gemeinde, kehr um, kehr zurück zu dieser ersten Liebe. Und wenn nicht, sagt Jesus, er lässt dir keine Option. Er sagt, wenn du das nicht tust, ist aus. wenn du das nicht tust, werden wir uns leider scheiden müssen. Das geht nicht. So. Und dann sagt er, wenn du das tust, wenn du umkehrst, werde ich dir, wenn du überwindest, werde ich dir zu essen geben von dem Baum des Lebens. Ah, schon wieder Paradies. Schon wieder sind wir beim Anfang. Schon wieder sind wir im Paradies. Ich werde dir zu essen geben von dem Baum des Lebens. Ich glaube, dass die Gemeinde sehr, sehr, sehr verfallen ist der Versuchung, zu essen vom Baum der Erkenntnis. Wir wollen es alles wissen. Wir meinen, wenn wir nur all das Wissen haben, nur all die Theologie, wenn wir alles studiert haben, wenn wir all die Fortbildungen machen, ja dann funktioniert es. Ne? Aber all das Wissen macht uns nicht lebendig. Ne? All das viele Wissen, das heißt an einer Stelle, glaube ich, auch das Wissen bläht auf, die Erkenntnis bläht auf. Ne? Aber die Liebe baut auf. Das ist so der Unterschied. Das eine bläht auf, das andere baut auf. Und ja, das ist also sehr wichtig. Jesus will uns zu essen geben von dem Baum des Lebens. Habt ihr das schon mal wirklich auch persönlich genommen? Er will dir geben von diesem Baum. Dir. Zu essen. Und wenn du von diesem Baum isst, wirst du sehr gut überwinden. Dann wirst du lebendig werden und du wirst einen Sinn haben für das Leben und du wirst dem Leben dienen. Und alles geht darum. Ne? Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr lebt. Ihr sollt leben. ganz, ganz wichtig. Der Mensch ist geschaffen, um zu leben. Und viele Menschen, auch Gläubige, wenn man fragt, was ist denn deiner Meinung nach Leben? Die können da gar nicht so viel dazu sagen. Sie reden über die Arbeit. Die Gemeindearbeit, nicht das Gemeindeleben. Und so. Aber das große Kennzeichen, das wichtigste Kennzeichen meiner Meinung nach der Gemeinde sollte das Leben sein. Wir sind lebendig, wir haben das Leben. Und das Leben hat uns. Und das Leben fließt von uns. Und das Leben bewässert unsere Umgebung und gibt auch ihr Leben. Gott ist ganz im Geschäft des Lebens und ja, wenn wir sein Leib sind, wenn die Gemeinde sein Leib ist, dann ist sie eben auch voll von diesem Leben. Aber dieses Leben kann man eben nicht kontrollieren. Kannst du das Leben deines Kindes kontrollieren? Hast du schon mal versucht? Und ehrlich gesagt, wir müssen zugeben, dass wir in unserer Kultur sehr viel dran arbeiten, den Kindern das Leben auszutreiben. Die sind zu lebendig. Das ist schlecht für den Unterricht. Ja, die müssen also unheimlich jetzt üben, still zu sitzen und sehr lange still zu sitzen und sehr lange zuzuhören. Und draußen scheint die Sonne und alles in diesen Kindern schreit danach nichts wie raus. Aber sie müssen sitzen, sie müssen sitzen. Sie müssen sich irgendwas anhören, Erkenntnis. Ne? Sie müssen essen, sie kriegen gefüttert vom Baum der Erkenntnis, vom Baum der Erkenntnis. Ja, aber nachher sind sie nicht fähig zu leben. Ne? Wir haben viele, viele Leute, die aus diesen Jahren von Schule rauskommen und sie wissen also wirklich nicht, wie man lebt. Ne? Ich meine, sie haben viel Wissen angehäuft. Ne? Aber wie man nun lebt, das war eben kein Thema im Unterricht. Das Leben war gar kein Thema. Ne? Seltsamerweise, ne? Die Liebe war kein Thema, die Freude war kein Thema, der Frieden war kein Thema, das Leben war kein Thema. Was haben wir da für Themen, ne? Nicht die Themen des Lebens. Das ist richtig auffällig. Und so haben wir auch viele Menschen, eben, wo Jesus auch sagt, ne, sie sind lebendig tot. So. Und das ist ganz schlimm. Ne? Und wir merken, also die Kinder, die nerven dann, die sind viel zu quirlig, die können überhaupt nicht, die gar nicht normal gehen, die machen alles im Laufschritt. Dann wird das schon angehalten, langsam, 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 und dann bringen wir denen bei, so langsam zu werden wie wir und so tot zu werden wie wir. Denn das ist ja normal. Wir haben nicht die Idee gehabt, vielleicht sind die normal und wir sind vielleicht unnormal. Ne? Wir sind ja sowas von müde. Ne? Wie kommt denn das, dass wir nur noch genervt sind, wenn einer so schrecklich lebendig ist? Ja, also das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Die Gemeinde soll leben, ihr sollt leben und das Leben soll von euch strömen in als lebendiges Wasser. Und wir haben so viele Bibelstellen, die das also betonen mit dem Leben. Das Leben sollte unsere Kernkompetenz sein. Aber das Leben, wie gesagt, ist nicht im Wissen über das Leben. Wir können viele Predigten über das Leben halten, aber das macht uns noch nicht lebendig. Was macht uns lebendig? Dass wir ihm nahe kommen. Ne? Das macht uns lebendig, denn er ist das Leben. Und er macht uns lebendig. Wenn du lebendig wirst, wirst du allerdings anders. So anders wie der Schmetterling, anders ist wie die Raupe. Und hier steigen auch sehr viele Christen aus, ne? Weil sie wollen dazugehören. Und wenn die Mehrheit Raupe ist, ja dann. Fühlen sie sich vollkommen verpflichtet, auch Raupe zu sein. Ne? Und alles, was über diesen Rahmen hinausgeht, das ist irgendwie bedrohlich, das ist irgendwie anders, das ist irgendwie feindlich. Dagegen wird also irgendwie gekämpft und man legt sich auf einen bestimmten Rahmen fest. Und wir haben eben ja schon gehört, dieses Festlegen ist sehr gefährlich. Ne? Sehr gefährlich. So, je mehr wir uns festlegen, je enger unsere Festlegungen sind, desto schneller werden wir uns selber umbringen mit unseren Festlegungen. Aber wie können wir den Horizont offen lassen? Wie können wir diesen Mut haben, die Dinge auch werden zu lassen, wie sie werden wollen von alleine. Im Grunde musst du das Leben, das in deinem Kind ist, das musst du eigentlich nicht irgendwie hervorziehen oder so. Das ist von alleine da drin. So, du begleitest dein Kind in seinem Werden, aber du machst das Werden nicht. Du baust keine Familie. Wir bauen auch keine Gemeinde. Das kann man nicht bauen. Das kann man nur werden lassen und begleiten. Das ist ein anderes Konzept, ja? Also wir machen das nicht, das macht sich selber. Aber wir begleiten diese Prozesse. Aber wir bestimmen sie nicht, ja? Ja, wenn wir merken, meinetwegen, unser Kind hat eine eindeutige Gabe in irgendeine Richtung und wir haben das uns aber anders vorgestellt und wir wollten aber, dass unser Kind aber so in die Richtung, dann ist ein Konflikt, ne? Werden wir seine eigentliche Entwicklung jetzt behindern, um dieses Kind in eine andere Richtung zu erziehen, die wir uns vorstellen, die wir haben wollen, die wir meinen, was besser ist? Das ist dieser riesige Konflikt auch der Erziehung, ne? Besser wäre, wir würden einen Sinn haben und wir würden dafür beten, Herr, was ist das für ein Kind? Was ist da drin für ein Leben? Was ist in diesem Kind für eine göttliche Absicht in Fleisch und Blut gegossen? Was ist da drin? Und da wird der Heilige Geist euch sofort Antworten geben. Da werdet ihr sehen. Gott liebt diese Frage. Und dann wird er euch Offenbarung geben über eure Kinder, was in denen ist und was mit denen ist und was da für ein Potenzial drin ist und was da drin einfach nur darauf wartet, sich zu entfalten, ne? Und so. Und wenn man das dann begleitet, dieses Leben, das in dem Kind sich ganz von alleine auslebt und ausbreitet, dann wird dieses Kind ein einzigartiger Mensch werden. Jede Gemeinde wird eine einzigartige Gemeinde. Amen. Es gibt keine Gemeinde von der Stange. Ja, so nach so einer DIN-Norm. Die genormte Gemeinde. Alle die gleiche Satzung, die gleiche Theologie, das gleiche Dings vom Verband vorgegeben. Das sind so Maßnahmen, das ist für Maschinen tauglich, aber nicht für Menschen. Ne? So, wir sind keine, Gemeinden sind keine Maschinen. Die sind ja lebendige Organismen. Und jede Gemeinde entwickelt ein totales Eigenleben. Ein einzigartiges Eigenleben, was aus diesem Leben, die diese Menschen haben, hervorkommt. Das kann man gar nicht, das kann man auch nicht kopieren, ja. Manche haben gedacht, wir gehen einfach zu diesen modernen, erfolgreichen Gemeindemodellen irgendwo in der Welt, dann machen wir es genauso. Und dann aus unerfindlichen Gründen funktioniert das bei uns nicht. Warum denn nicht, wenn wir doch das Gleiche machen? Weil wir nicht die Gleichen sind. Wir sind nicht die. Wir sind nicht Yonggi Cho in Korea. Wir sind nicht Fuller Seminary. Wir sind nicht Bill Hybels. Wir sind die nicht. Ne? Wir sind wir. Und wir müssen werden, die wir sind. Kannst du dir als wichtigsten Auftrag in dein Dings schreiben. Du musst werden, der du bist. Bitte nichts anderes. Das ist wirklich, wirklich wichtig, ja, weil du bist einzigartig und das Leben in dir ist einzigartig und du musst diese Einzigartigkeit auch wertschätzen und annehmen und sagen, dieses ist das Leben, das mir gegeben ist. Ich kann das nicht opfern, um irgendeine andere Rolle zu spielen, die vielleicht die anderen gerne haben wollen. Ja? Das ist immer der Konflikt, den wir haben. Ja? Alle wollen uns fremdbestimmen. Alle wollen uns sagen, wie wir sein sollen, wenn wir denn richtig sind, ihrer Meinung nach. Ne? Und Jesus hatte genau den gleichen Konflikt. Du willst der Messias sein? Ja, da haben wir aber mal unsere sehr genauen Vorstellungen, wie ein Messias aber nun mal zu sein hat. Ne? Und da passt du, Jesus, aber überhaupt nicht rein. Aber gar nicht. Ne? Und er passte in diese, die Pharisäer konnten das überhaupt nicht akzeptieren. Ja, Jesus war überhaupt nicht wie sie, den Messias. Und die haben aus der Schrift auch noch nachgewiesen. Also wenn du der Messias bist, dann hast du da. Ne? Und Jesus hat Gesetze gebrochen. Weil die Liebe weiß, wann Gesetze zu halten und wann Gesetze zu brechen sind. Weißt du aus deiner Kindererziehung auch, ne? Du weißt, wann die Regeln zu halten sind und du weißt, wann die Regeln zu brechen sind. Die Liebe weiß das. Die Liebe weiß das. Das Gesetz weiß das nicht. Und so hat das Jesus gemacht und Jesus hat Dinge getan, die man eben nicht tun darf als Messias. Und deswegen haben sie ihnen gesagt, du bist ein Teufel. Stell dir vor, die haben zu Jesus gesagt, du bist der Teufel. Ich meine, schon eine krasse Verwechslung. Ne? Wie weit kann man gehen? Ne? Aber ihr werdet merken, wenn ihr wirklich es wagt, ihr selbst zu werden, wird man euch auch Teufel nennen. Ganz schnell geht das. Du passt dann irgendwie nicht in ein bestimmtes Schema oder du sagst, das bin ich nicht und das mache ich deswegen auch nicht. Ja, wie? Jeder Christ und so weiter. Und dann geht los. Und dann wird das System, welches immer das System ist, versuchen, dich zurückzukorrigieren. Das war bei Jesus auch so. Alle wollten ihn fremdbestimmen. Die Familie wollte ihm sagen, wie er sich zu benehmen hat. Die Jünger wollten sagen, wenn er der Messias ist, wie. Die Pharisäer wollten es ihm sagen. Alle wollten ihm das sagen. Ne? Vor allem die Nöte wollten ihm das sagen. Hat Jesus sich nach den Nöten der Menschen gerichtet? Nein. Er hat sich nach dem Vater gerichtet. Ein Sohn kann man nur sein, wenn man sich nach dem Vater richtet, nicht nach der Not. Dann wirst du Sozialarbeiter, wenn du dich nach der Not richtest. Und in vielen Gemeinden sind die Pastoren im Grunde Sozialarbeiter. Ne? So, sie müssen irgendwie sich um die ganzen sozialen Defizite kümmern, wie verrückt. Und die fressen alles auf, ne? Aber Jesus hat sich nicht nach den Nöten gerichtet, er hat sich auch nicht nach der Familie gerichtet. Die haben ja dann, sind ja dann losgegangen, um ihn einzufangen, steht an einer Stelle, weil sie sagten, er ist verrückt geworden. Nur ja. Und Jesus sagte in der Versammlung, wer sind mein Vater und meine Mutter? Ja, wer sind die, ne? Ja, also das ist natürlich sowas von revolutionär, ne? Dass Jesus hat sich nicht fremdbestimmen lassen. Er hat nicht sich von irgendwem sagen lassen, wie er zu sein hat, damit er richtig ist. Und wir alle haben so damit zu tun, ja, dass so viele Stimmen uns sagen wollen, wie wir zu sein haben und dass wir nicht mehr die Stimme unseres eigenen Herzens hören, die sagt, wie dein Herz sein will. Es steht doch geschrieben, Sprüche 4,23, achte auf dein Herz mit allem Fleiß. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Aha. Hast du ein Herz? Kam das in der Schule vor? Nein. So, im Grunde wurdest du dran gewöhnt, dein Herz zu übergehen. Auf dein Herz nicht zu achten. Denn würdest du auf dein Herz achten und würdest du mit dem, wie das Leben da drin sich bewegt, mitgehen, wirst du in kein Schema mehr passen. Du hörst auf, ein Maschinenleben zu leben, einen DIN-genormten Alltag, in dem du von A bis Z nach Vorgabe funktionierst. Du hörst damit auf. Du wirst ein Mensch. Und du weißt gar nicht, was ein Mensch ist. Wir wissen das gar nicht mehr. Wir haben ganz viel Menschsein verloren, ganz viel Menschlichkeit verloren. Und in der Kirche ist es oft so ähnlich. Ne? Wir kommen hin, wir haben da genau geschriebene und ungeschriebene Regeln, an die wir uns zu halten haben. Das können wir auch ein, zwei Stunden im Gottesdienst alle nett lächeln. Ob es uns wirklich gut geht, ja, das steht auf dem anderen Blatt. Ne? Und ich habe auch manchmal gemerkt, dass in der Gemeinde, ob nun du da sitzt oder eine andere Frau da sitzt, es ist ganz egal, es ist sowas von austauschbar. Hauptsache die Zahl stimmt. Das ist Maschinendenken, das ist Maschine. Hauptsache die Zahlen stimmen. Hallo? Wen interessieren die Zahlen? Den Himmel? So, Jesus ist an uns interessiert, an unserem Herzen. Er will wissen, was ist wirklich mit dir los. Gott schaut nicht auf das Äußere, sondern er schaut auf das Herz. So, da sind wir, die wir wirklich sind. Aber der, der du wirklich bist, das ist leider auch in vielen Gemeinden total uninteressant. Wen interessiert, wer du wirklich bist? Wen denn? Es interessiert, was du bringst. An Leistung, an Beitrag, an Geld, an irgendwas. Aber wer du dabei bist, das ist so austauschbar, das ist so egal. Ne? In der Familie zum Beispiel ist das nicht egal, ob du die Mutter bist oder sie die Mutter ist. Das ist ja wohl nicht austauschbar. Ne? Oder ob das Kind ist oder ein anderer. Also diese Dinge sind nicht austauschbar, das ist einzigartig. Ja? So, jeder ist einzigartig, den kann man nicht austauschen. Deswegen, wenn die Gemeinde wieder ihr Herz entdeckt und die Gemeinde wieder auf das Herz achtet, dann wird die Gemeinde eine einzigartige Gemeinde, die so ist, wie sie ist und wie keine andere ist. Aber damit ist sie im Krieg mit all diesen Mächten, die sie konform machen wollen. Ja, wenn du aber eine Baptistengemeinde bist, dann musst du doch auch baptistisch sein. So, was ist denn das? Ja, dann musst du doch irgendwie, ja, da gibt es dann, wie gesagt, irgendwelche Regeln und Pastorenhandbücher und dann, wie das eben dann, wie das zu sein hat, in welchem Rahmen sich das zu bewegen hat. Ne? Nur Jesus sprengt jeden Rahmen. Und wenn ein Mensch lebendig wird, richtig lebendig wird, sprengt auch ein Mensch jeden Rahmen. Jeden Rahmen. Und wir bewundern doch diese Menschen. Hier irgendeine Mutter Teresa oder so, also wo wir merken, irgendwie jemand, so ein ganz einfacher Mensch, sprengt jeden Rahmen. Und der macht das, was in ihm ist und wovon er überzeugt ist, dass Gott ihm das gegeben hat und entwickelt da und entfaltet da ein Werk und einen Dienst und ein Maß, das kann man nicht erklären, wie das ein Mensch kann, ne? Wie das durch ein Leben hervorkommt, wie von so einer Mutter Teresa. Ja, und so haben wir solche Leute in der Welt. Die sind so sehr sie selbst. Und das, was sie machen, ist auch einzigartig. Und diese Menschen sind nicht austauschbar. Man kann nicht sagen, ne, Mutter Teresa weg, tun wir Mutter Johanna ran. und dann wird es wahrscheinlich dann schon genauso klappen. Nein, es funktioniert dann nicht mehr. Es geht nicht so. Ja, und so ist auch etwas, wo ich denke, jeder von uns hat auch die Aufgabe, sich selbst anzunehmen als von Gott. Du bist von Gott, dein Leben ist von Gott. Nimm es doch an. Opfere es nicht den Umständen, opfere es nicht allen anderen Stimmen, die sagen, was sie von dir wollen. Fang an, für dich selber zu sprechen. Dein Leben ist dir gegeben, dein Leben ist einzigartig, dein Leben hat Dimensionen, von denen hast du gar keine Ahnung. Und wenn du Jesus nahe kommst, wenn du mit ihm zusammenwirkst, wenn du ihn anschaust, wenn du im Dialog mit ihm stehst, dann wird er dir von dieser Frucht des Baumes des Lebens zu essen geben und du wirst immer lebendiger. Du wirst so dermaßen lebendig, dass deine Umgebung, die so tot ist, im Vergleich dazu, so tot ist. Sie wird irritiert sein. Sie wird sich das nicht erklären können. Wieso bist du so lebendig? Ich erinnere mich immer wieder auch, wo ich da auf meiner Station Frühdienst, ne, so 5 Uhr, dann aufstehen und dann kommt man da hin und ist sowieso wie tot. Ne? Und dann geht dieser Dienst los, dann muss man diese Patienten, die auch wie tot da sind, so früh sowieso, die muss man dann da durchwaschen, muss man durch und alles wie Maschine. Ganz unmenschlich. Maschinentaktung. Alle müssen dann und dann so und so, ob die 18 oder 80 sind, egal, ne? Alle gleich. Das ist Maschine. Ne? Naja, und dann bin ich auf dieser Station und bin im Frühdienst und bin so lebendig. Und man selber merkt das gar nicht so, ja, also man hält sich ja nicht ständig den Puls, ja, wie lebendig bin ich jetzt. Aber ich war sehr lebendig, bin überhaupt mit der Zeit immer lebendiger geworden. Und dann Und dann hat mich so ein Pfleger dann da gefragt, als ich dann da pfeifend über die Station lief, was hast du genommen? Welche Droge hast du genommen? Was, Jesus-Droge. Ja, ja, ja. Was hast du genommen? Und ich sagte ihm, ja, wieso? Und das war unbewusst. Ne? Ich habe das von mir selber gar nicht gemerkt, aber die anderen haben das gemerkt. Die anderen haben das gemerkt, dass ich seltsam lebendig bin. Die Patienten haben das auch gemerkt. Und die Patienten haben dann gesagt, oft, sehr oft, gut, dass sie kommen und nicht die Schwester. Gut, dass sie kommen. Weil von mir ging Hoffnung aus und Leben ging von mir aus. Und das hat die Patienten gestärkt. Und Jesus hat mir am Ende noch so in den letzten Jahr des Dienstes, jetzt bin ich ja nicht mehr im Krankenhaus, hat er mir gesagt, auf meine hartnäckige Frage, wie ist das denn mit der Krankenheilung? Ich meine, ich bin hier auf der Station im Krankenhaus, hier sind die ganzen Kranken. Und das System will auch, dass die krank sind. Und ich wusste, das System will ja nicht, dass die gesund sind. Das System lebt ja davon, dass sie krank sind. Ne? Das ist ein Krankenhaus. Ne? Also da will man die Kranken. Und man verdient daran, dass sie krank sind und hoffentlich auch krank bleiben. Ja, so makaber es klingt, ist es genauso. Man verdient ja nicht an der Gesundheit, man verdient ja an der Krankheit. Also, desto schlimmer die Krankheit, desto mehr verdient man. Habt ihr das gewusst? Also, was will man haben? Die schlimmsten Krankheiten, die überhaupt nur gehen, weil daran verdient man das schließlich am meisten. Chemotherapie, sehr, sehr gut, sehr teuer. Ne? Ja. Es ist also, ja, es ist Geschäftsdenken, es ist Maschinendenken wieder, es ist ganz unmenschlich. Ja. Aber ich habe Jesus gefragt, wo bist du auf dieser Station? Wie geht denn das? Und so. Und ich habe euch schon gesagt, ich habe dann gelernt, dass Jesus mir sagt, sprich, wie du willst. Sag über deinen Arbeitstag. Sag über die Station, wie du es haben willst. Die anderen sagen das schon gar nicht mehr. Die haben alle schon aufgegeben. Die kommen nur noch durch. Die sind tot. Das hat sehr, sehr viel gemacht. Aber dann hat Jesus mir auch noch etwas offenbart. Und das war sehr interessant, eben in Sachen Leben. Er hat gesagt, du hast Leben. Wenn du auf die Station kommst, den ersten Tag, dann ist da das Level an Kraft ist sehr niedrig. Ja. Alle sind fertig. Die Patienten sind fertig, das Personal ist fertig, die Ärzte sind fertig. Alle sind also kräftemäßig ziemlich unten. Ne? So, jetzt kommst du und bringst ein anderes Niveau an Kraft mit. Das hebt das Niveau der ganzen Station an. Aber es ist für dich sehr anstrengend. Du wirst danach sehr müde sein. Aber das Niveau der Station wird gestärkt worden sein. Wenn du den zweiten Tag kommst, dann ist das ganze Niveau schon angehoben. Es geht allen besser. Ich dachte mir, nee, jetzt. Aber ich habe es beobachtet. Es war wirklich so. Ne? Der zweite Tag, das Niveau ist angehoben. Es geht einfach allen besser. Patienten, den Opfern und den Tätern gleicherweise geht es besser. Und dann hat Jesus mir gesagt, und wenn du den dritten Tag kommst, könnte man alle Patienten entlassen. Ich dachte mir, nee, also das zweite war schon, also. Aber ich habe es beobachtet, ich habe das viele Monate beobachtet und genauso erlebt. Am dritten Tag geht es allen so gut, dass man sie entlassen könnte. Man könnte die viele, ich war auf der inneren internistischen Station, viele Alte, viele, die sowieso in Heimen betreut werden, die müssten nicht im Krankenhaus sein, wenn es ihnen kräftemäßig ein bisschen besser geht. So, und ich habe gemerkt, natürlich, man kann die nicht alle entlassen, die Ärzte, also das ging einfach, das ist vom System her nicht möglich. Ne? Da sagt man dann, das muss man nochmal kontrollieren und so weiter und nochmal und ja, das macht man Kontrolluntersuchungen und dann behält man die da und so, das ist klar. Aber eigentlich müsste man es nicht. Und ich habe festgestellt, immer wieder, die könnten eigentlich alle gehen. Warum könnten die alle gehen? Weil sie alle mehr Kraft haben. Und die Sache mit der Krankheit ist immer Kraftverlust. Die Leute sind krank und haben nicht genug Kraft, ihr System gesund zu halten, vital zu halten, kräftig genug zu halten, ja. So durch irgendwas wird das, sind sie so geschwächt, dass diese ganzen Symptome kommen und diese ganzen Ungleichgewichte und dieses ganze Chaos, ne? Und natürlich kann man jetzt durch Chemie, also durch chemische Medikamente, kann man keine Kraft ihnen geben, ne? Das ist halt die Chemie, ne? Aber die bräuchten Kraft, ne? Wer gibt ihnen Kraft? Ja, unsere Gegenwart. Und die macht das einfach. Ja, du kannst das selber. Das heißt bei Jesus mal, Kraft ging von ihm aus. Ne? Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Markus, ne? Da heißt, und die Kranken, die alle waren ihm dahinterher. Und dann steht, Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Ich meine, das ist schon eine Kraft, ne? Aber ob Jesus das immer so gemerkt hat oder so, dass jetzt Kraft von ihm ausgeht. Aber die hat das einfach getan. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte von Petrus oder wem, wo da die Straße da entlang ging und nur der Schatten da auf die ganzen Kranken und die da alle fielen. Ne? Und wir denken uns, na, was war das nur für ein Schatten? Ne? Aber das Wundersame ist nicht der Schatten, sondern das Wundersame ist das Maß an Leben, das der Mann hatte, ja. Da brauchte der nur vorübergehen. Das ist mal ein Heilungsdienst. Ne? Brauchst du gar keine Schulung. Du musst einfach lernen, geh da vorbei. Üben wir jetzt mal. Wir gehen jetzt mal vorbei. Kurs, ein Kurs im Vorübergehen. Und dann gehen wir also da vorbei und ganz professionell und geübt und geschult. Und dann steht da, die Dämonen sind da also schreiend davon gelaufen und die wurden da geheilt und so. Einfach, weil er ihnen nahe kam. Na, für mich ist das Bild mit dem Schatten, er kam ihnen nahe. Er war so eine Schattenlänge. Ne? Er ging nah an ihnen vorbei. Und schon diese Nähe hat diese Wirkung gehabt. Denn wenn wir Gott nahe sind und wenn dann andere Menschen uns nahe kommen, kommen sie automatisch auch in diese Nähe Gottes. Auch wenn sie das gar nicht wissen. Und dann fließt dieser Segen und dieses Leben von dir zu ihnen. Und dann fühlen sie sich in deiner Gegenwart besser. Ist das nicht sehr missionarisch? Ist das Leben nicht attraktiv? Sehr attraktiv, sehr anziehend. Wer kann da Nein sagen? Wer kann da Nein sagen? Ich habe auf der Station erlebt, dass das ganze Personal über Gott geredet hat. Nicht ich. Die. Warum? Ja, weil irgendwas auf der Station nicht stimmte. Also weil die irgendwas, da sind Dinge vor sich gegangen, die konnten die sich also echt nicht erklären. Ne? Und ich habe da gesessen und war so glücklich. Weil ich wusste das Geheimnis und dann, was die dann da so erzählt haben, so schön, also wie die sich das alles vorstellen. Ja. Und so geht das. Unsere erste Aufgabe, wenn wir missionarisch sein wollen, ist immer die, wir müssen lebendig sein. So richtig fett lebendig. Und dieses Leben ist total missionarisch. Das ist sowas von anziehend, ja, es lockt die Leute an, die kommen dahin. Man fragt sich ja bei Jesus manchmal, der hat ja gar keine Werbungsflyer, gar keine, der hat ja nix. Woher wussten die Leute das alle, die da in Scharen alle kamen? Wie hat sich das verbreitet? Wie wurde das? Der musste ja gar nicht die Leute irgendwie trickreich irgendwie da zusammenkriegen. Da waren viel zu viele immer und überall. Ne? Das ging alles wie von alleine. Warum? Jesus kam aus der Wüste, er war in der Wüste, der Geist führte ihn in die Wüste.
Aha.
Und dann kam er zurück aus der Wüste, steht er in der Kraft des Heiligen Geistes und die Kunde von ihm ging aus in die ganze Gegend. Denn seine Rede war anders als die von den Pharisäern. Denn von ihm ging Kraft aus. So wichtig, die Kraft. Kraft ging von ihm aus. Und die Sache ist die, wir haben heute eine Kirche, die sehr viel Worte hat, aber wenig Kraft. Paulus hat gesagt, meine Predigt bestand nicht in Worten überredender Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit der Glaube der Hörer nicht auf klugen Worten beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Ich meine, hallo, das ist doch Paulus, ne? Wir haben es genau umgedreht. Wir haben jetzt keine Kraft mehr, sondern nur noch Worte. Worte ohne Ende, aber keine Kraft. Hätten wir doch lieber weniger Worte und mehr Kraft, ne? Dass wir sagen könnten, sei gesund. Zwei Worte. Und einer wäre gesund, weil du hast gesagt, sei das. Oh, das hätte eine missionarische Wirkung, oder? Aber die Leute würden merken, Mann, da ist jemand, der kann das einfach so sagen. Ich meine, das ist ja dramatisch, ne? Sei rein, sagt Jesus zu den Aussätzigen, sei rein. Das ist so nicht schwer, das zu sagen. Aber wir müssen dafür diese Kraft in uns haben. Ja, ich glaube, die Kirche der Zukunft muss eine Kirche der Kraft sein. Glaubt ihr auch? Es muss einfach so sein, ne? Und das ist auch biblisch, ne? Paulus sagt es, nicht in der Weisung der Worte, sondern der Kraft. Ja. 12 Uhr, Zeit, Pause zu machen, ehe das Essen kommt. Ja, ich weiß, ich mute euch eine Menge zu mit diesen fundamentalen Worten, aber ich hoffe, es ruft euch zurück zum Anfang der Dinge, ne? Wir werden lebendig. Wir sind in seinem Bild gemacht. Wir kommen ihm nahe. Wir sind von ihm gesegnet. Wir sind die Gesegneten. Und wir bringen das Paradies wieder und wir herrschen. Wir herrschen im Leben durch den einen, Jesus Christus. Wir herrschen. Wir sind gemacht, um zu herrschen. Ihr werdet merken, wenn die Menschen beherrscht sind von ihren Umständen und von ihren Krankheiten, sie sind sowas von zerbrochen. Es ist den Menschen nicht, es ist nicht gedacht, dass wir beherrscht werden, sondern dass wir herrschen. Dass nicht die Umstände das Sagen haben, sondern wir. Und dass, wenn die Umstände böse sind, können wir sagen, sei gesund. Sei so. Und es würde so. Es wird so werden, weil wir es sagen. Weil wir sind die Menschen, die in seinem Bild geschaffen sind, die dafür gesetzt sind, das zu tun. Und so hoffe ich, dass ich auch meiner Station viel Segen gebracht habe, ohne dass sie gewusst hat, wo das herkommt. Und ich habe nicht im Einzelnen da für die Leute gebetet, weil man hat im Krankenhaus keine Zeit dafür, für irgendeinen im Einzelnen. Hat man keine Zeit. Man hat ja keine Zeit für einen Einzelnen. Geht ja gar nicht. Das ist ja alles maschinengetaktet. Fürs Waschen 3,75 Minuten. Und für das darfst du 2,31, also das ist bis auf die Zehntelsekunde, wird hier noch vorgerechnet, wie lang was dauern darf. Absolut Maschine, Maschinendenken. In der Realität gibt's das nicht. Aber wir werden die Realität noch in den Griff kriegen mit unseren Planungen. So, das ist immer der Versuch des von Gott abgefallenen Menschen. Er will die Realität nach seinen Vorstellungen beugen und manipulieren. Und er schafft eine Kunstwelt, die von der echten Welt abweicht und sie auch zerstört. Also der Mensch zerstört die echte Welt durch seine Kunstwelt. Das ist das Wesen der Sünde. Der Sold der Sünde ist der Tod. Ja. Amen.